TaxPod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren TaxPod-Folge. Wir sitzen hier zusammen bzw. auseinander. Jens Schönfeld, Michael Joosten und ich, Götz Kempelmann. Hallo Jens, hallo Michael.
Hi.
Hallo Götz, ihr beiden.
Wir widmen uns eines Themas, das wir schon öfter hier kennengelernt haben, aber es gibt wieder Anlass, hier ein Update zu geben, nämlich Paragraph 6a Grunderwerbsteuergesetz. Ja. Vielleicht lachen schon einige, wie oft wir darüber sprechen, aber die Norm ist ja nun nicht ganz unzentral inzwischen bei den Sätzen und sicherlich bei Umstrukturierungen mit Grunderwerbsteuerbezug eine ganz zentrale Norm geworden.
Ja, und das wird natürlich wieder relativ technisch dann auch werden, Götz. Also das heißt, das ist so eine Textportfolge für all diejenigen, die Schlafstörungen haben. Ja, also eignet sich ganz besonders gut. Also spätestens, glaube ich, wenn Michael gleich anfängt, über die Neuigkeiten zu berichten, dann kann man sich hinlegen und in 5 Minuten geben wir die Garantie, ist man weg.
Genau. Aber dafür kurz, denn wir wollen ja hier nur über das neue BMF-Schreiben zu dem Thema sprechen, und zwar das BMF-Schreiben vom 22. September 2020, das hier letztlich nichts anderes tut, als die BFH-Urteile, die da ja nun ergangen sind, die wir auch besprochen haben, aufzunehmen. Aufnehmen heißt an dieser Stelle aber nicht, sie 1:1 umsetzen. Das können wir direkt vorweg schicken. Michael, dazu wirst du sicher gleich Stellung nehmen können. Genau.
Das will ich.
Und genau, Michael, du bist ja nun wirklich auch im Grunderwerbsteuerrecht sehr tief drin, kennst jede Wolte, deshalb ist das super, dass du hier dabei bist und mit uns zusammen das Thema diskutierst.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit erstmal.
Ja, sehr gut, deswegen lass uns doch einfach mal starten.
Und dann steigen wir direkt ein. Wir haben die Vorgänge, die nach dem Umwandlungsgesetz begünstigt sind, das lief bisher immer alles unter dem Verbundsbegriff, und ja, da hat der BFH ja sehr entscheidend entschieden, dass der Verbundbegriff quasi keine Grundlage im Gesetz hat, und so startet die Finanzverwaltung quasi auch in diesen Erlass und sagt, an dem Verbundbegriff wird nicht mehr festgehalten, was dazu führt, dass erstmal die im 6a genannten Umwandlungsvorgänge, die vorher nach der sehr restriktiven Auffassung der Finanzverwaltung aufgrund des Verbundsbegriffs teilweise wieder aus dem Anwendungsbereich des 6a rauskatapultiert wurden, nunmehr auch vom 6a begünstigt sind, die herrschende Auffassung.
Muss man sagen,
also das ist, genau, da muss man sagen, das ist äußerst positiv, das war heiß umstritten, und das zeigt auch einfach den Verbundbegriff, den die Finanzverwaltung da in den 6a reininterpretiert hat, der entbehrte einfach jeglicher Gesetzesgrundlage. Es ist erfreulich, dass der BFH so entschieden hat, dass quasi die Fälle, die zur Beendigung und zur Gründung eines Verbunds geführt haben und nach der Finanzverwaltungsauffassung nicht begünstigt waren, jetzt auch begünstigt sind. Genau. Also die Ausgliederung zur Neugründung insbesondere und die Aufwärtsverschmelzung.
Genau, ich glaube, das ist gut, dass du das nochmal sagst, welche konkreten Fälle dahinter stehen. Eben gerade die Fälle, bei denen dieser Verbund zwischen herrschendem Unternehmen und abhängiger Gesellschaft eben erstmals begründet wird oder beendet wird, die Finanzverwaltung ja bisher nicht unter den 6a subsumiert hat, dass die jetzt eben möglich sind.
Und wie ist das in dem Zusammenhang? Also wenn ich zum Beispiel so eine Ausgliederung habe, das ist ja ein Fall, also ich habe eine Ausgliederung auf zur Neugründung beispielsweise, dann wird ja dieser Verbund erstmal begründet, da sagst du, das funktioniert jetzt, und ist dann auch die Frage entschieden worden in dem Erlass, ob das wirklich zur Neugründung sein muss, oder kann man sich auch vorstellen, dass man eine Vorratsgesellschaft nimmt oder eine Gesellschaft, die noch nicht so lange existiert, aber eben noch nicht 5 Jahre, und geht das auch?
Ja, sehr guter Punkt. Leider dürfte das, also die Finanzverwaltung äußert sich zwar nicht explizit dazu, aber man dürfte davon ausgehen, dass diese Fälle nicht begünstigt sein werden. Das liegt einfach daran, weil diese neu zugründende Gesellschaft die neu entstehende Gesellschaft durch den Umwandlungsvorgang quasi aus dem Umwandlungsvorgang hervorgehen muss. Und das wäre bei der Vorratsgesellschaft halt nicht
also
der Fall.
Also diese Vorbehaltensfrist, ja. Also da letztlich hat man ja immer schon
genau,
und so deshalb auch aufgenommen, wenn man gesagt hat, also wenn das Ding gerade entsteht, dann kann ich halt diese Vorbehaltensfrist nicht einhalten. So, und wenn ich da so ein Ding jetzt nehme, das schon ein paar Tage existiert, dann ist das eben was anderes. Wobei man sich ja, Michael, schon die Frage stellen kann, macht das eigentlich Sinn? Erste Frage. Und zweite Frage, was ist denn eigentlich, wenn ich so einen Fall gegen die Wand gefahren habe? Habe ich da eine Chance vor Gericht, damit durchzukommen?
Ja, man sollte es auf jeden Fall versuchen, weil aus wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind die Fälle ja absolut vergleichbar und gleiche Fälle sollten auch gleich behandelt werden. Insofern die Flinte hier kampflos ins Korn werfen, fände ich, halte ich nicht für nötig, aber man sollte das in der Gestaltungsberatung doch beachten. Eine Vorratsgesellschaft ist oft ein sehr willkommenes Vehikel. Wenn es aber nicht zwingend erforderlich ist, gerade mit Hinblick auf 6a, muss man die Risiken da doch durchaus sehen.
Ich in der Praxis gar nicht so verstehe, warum man immer Vorratsgesellschaften nimmt, irgendwie machen die einmal eigentlich nur Kummer. Ja, wenn man da zum Beispiel, ja, ist ja so, wenn man sozusagen Bilanzstichtag zum Beispiel herum, man kauft so eine Kiste irgendwie im November ja, oder im Dezember und dann macht man den Vorgang im Januar, dann hat man noch irgendwie Abschlüsse für das alte Ding und so. Also das ist häufig viel einfacher, auch gesellschaftsrechtlich einfach mal so ein Ding neu zu gründen oder anlässlich der Ausgründung zu begründen.
Ich glaube so oder so, also jetzt ob Vorratsgesellschaft oder Neugründung, ist glaube ich aber festzuhalten, dass die Ausgliederung jedenfalls mal jetzt für grunderwerbsteuerliche Gestaltungszwecke ein Instrument geworden ist, was echt an Bedeutung gewonnen hat. Ne? Also wenn wir hier ausgliedern können zur Neugründung mit Grundstücken drin und das Ganze fällt unter 6a ab jetzt, dann hat man hier sicherlich viel Spielraum auch in Kategorien von Rechtsformwechsel zu denken, also Ausgliederung aus Personengesellschaften in Kapitalgesellschaften. Da ist, glaube ich, echt viel Musik drin jetzt.
Aber vielleicht mal eine Frage von mir, was sozusagen also für die Leute, die jetzt nicht die Feinschmecker sind hier gesellschaftsrechtlich und vielleicht irgendwie auch grunderwerbsteuerlich, da stellt man sich natürlich schon die Frage, wenn ich so als natürliche Person irgendwie dann in den 6a gerne möchte, ja, kann ich da auch mit der Ausgliederung arbeiten? Kann ich irgendwie etwas von meinem Vermögen ausgliedern auf eine von mir gehaltene Gesellschaft oder ist das eher etwas, wo ihr sagt so, naja, das ist nicht ganz so einfach?
Ja. Ich würde da sagen, naja, wenn ich den 6a mir angucke, das müsste gehen. Aber die Finanzverwaltung hält da natürlich noch einen Stolperstein für uns bereit im neuen Erlass und sagt, in Fällen der Ausgliederung eines Einzelunternehmens auf eine neu zugründende Kapitalgesellschaft ist 6a nicht einschlägig. Jetzt kann man das verstehen, wenn das Einzelunternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist, also kein eingetragener Kaufmann ist, weil wir dann nicht ins Umwandlungsgesetz kommen. Wenn wir aber einen eingetragenen Kaufmann haben, dann kann der sehr wohl Teile seines Vermögens oder sein gesamtes Einzelunternehmen auf eine Kapitalgesellschaft nach 125 Umwandlungsgesetz übertragen. Insofern, wieso die Finanzverwaltung diesen Stolperstein da eingebaut hat, erschließt sich mir nicht. Da fehlt es auch an einer Begründung. Es steht unter der Überschrift Umwandlungsvorgänge nach Umwandlungsgesetz. Ob man das da einfach nicht gesehen hat oder ob man da wirklich nur die Vorgänge meint, die eben nicht nach Umwandlungsgesetz gehen, das wird sich in der Praxis zeigen müssen. Hier wäre ich zumindest zuversichtlich, dass die Vorgänge, die wirklich nach Umwandlungsgesetz gehen, auch nach 6a begünstigungsfähig sind.
Er ist im Grunde wie ein Politiker, der Michael, muss man sagen. Ich habe ihm eine Frage gestellt, er hat sie beantwortet und doch nicht beantwortet. Ja, weil die Frage ist ja schon, also sie tut ja nicht beantwortet, aber unterstellt, dass die Person, die da einfach mal die Ausgliederung vornimmt, dass die Unternehmer ist, ja. Und meine Frage ging ja dahin, was ist mit der Privatperson? Ja? Kann die das? Ja? Und ich glaube, das ist eine Frage, die dann eher nicht geht, Götz. Gesellschaftsrechtlich geht das eigentlich? Ja?
Die würde dann nicht gehen, ganz genau.
Das funktioniert eben schon gesellschaftsrechtlich dann nicht unter dem Umwandlungsgesetz und ist demzufolge auch, also auch wirklich unter ordentlicher Subsumption unter 6a auch nicht darunter zu fassen. Das hat dann schon so seine Richtigkeit.
Also wenn wir das noch lösen wollen, würden wir jetzt sagen, das ist eine Einbringung auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage. Das wäre ein Vorgang im Weg der Einzelrechtsnachfolge. Die funktioniert im Regelfall nur grunderwerbsteuerbar nach 1 Absatz 1 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz. Und wenn man jetzt in den 6a schaut, und der BfH hat es ja auch schon so bestätigt, der 1.1 Nummer 1, der ist dem 6a nicht zugänglich.
Was auch ein bisschen komisch und schade ist, ja, aber ist halt so.
Es ist absolut schade, also warum der Gesetzgeber sich gesagt hat, Ersatztatbestände, Ergänzungstatbestände, das alles kriegen wir rein in den 6a und den Grundtatbestand, den nehmen wir aus.
Was ja auch
absolut unverständlich. Hier sollte der Gesetzgeber arbeiten.
Dann da noch irgendwie doch da reinzukommen, Anteile zu übertragen, das ist ja in der Praxis auch manchmal dann seltsam, was man sieht. Ich finde die Stelle, ich finde ehrlich gesagt die Stelle in dem Erlass eigenartig, auch deshalb, weil das ja im Grunde genommen nur der umgekehrte Fall ist, also die Ausgliederung aus dem Einzelkaufmann zu genau dem umgekehrten Fall, den der BfH eben entschieden hat, nämlich die Verschmelzung auf einen Einzelkaufmann. Da ist
absolut
klar, gut, es ist eine Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz und keine Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz. Aber der Grund für diese Unterscheidung kann jedenfalls mal nicht in der Person des Einzelkaufmanns liegen, weil da der BfH eben klar gesagt hat, dass das okay ist. Und wenn das beides unter das Umwandlungsgesetz fällt, da gibt es wirklich einfach keine stichhaltige Begründung dafür, das zu tun.
Ja, wahrscheinlich hat man es einfach übersehen.
Absolut.
Aber gut, aber das ist interessant. Was haben wir denn noch so irgendwie Dinge in dem Erlass, wo wir sagen, das ist irgendwie uns, kommt uns komisch vor, irgendwie ist nicht ganz vielleicht das Ziel getroffen, bist vielleicht vorbeigeschossen?
Ja, die zentrale Frage, Michael, wahrscheinlich, ne?
Ja, was ist die zentrale Frage?
Das herrschende Unternehmen, genau. Wer kann eigentlich herrschendes Unternehmen sein? Das.
Ja, und wer ist das?
Tja, das ist die wirtschaftlich tätige Gesellschaft, die zu mindestens 95% an den abhängigen Gesellschaften beteiligt ist, und sie muss nicht mehr Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes sein, das wurde rausgenommen. Und eine absolut sehr positiv hervorzuhebende Nachricht, der BfH hat es ja schon 2017, glaube ich, angekündigt in seinem Beschluss, in seinem Vorlagebeschluss an den EuGH, aber trotzdem war man sich jetzt nicht wirklich sicher, wie die Finanzverwaltung dazu steht. Der Erlass war ja weiterhin in der Welt aus 2012. Der Beschluss wurde allerdings auch im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Daher überrascht das jetzt hier nicht, dass der BfH davon Abstand genommen hat, von dem Unternehmerbegriff im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Und als weitere Neuerung, das herrschende Unternehmen selber muss nicht nur originär es kann seine wirtschaftliche Tätigkeit auch über die Wirtschaft, aus der wirtschaftlichen Tätigkeit einer abhängigen Gesellschaft ableiten.
Das klingt für mich wie so eine Art grunderwerbsteuerliche Transparenz von Kapitalgesellschaften, ja, oder überhaupt so eine Art Infektionstheorie. Das heißt, wenn ich im Grunde an einer Gesellschaft beteiligt bin, die macht wirtschaftlich Gutes, also eine Currywurstbude oder sowas, ja, dann schlägt das nach oben durch, und auch derjenige, der die Beteiligung hält, der ist jetzt plötzlich am Markt eben auch tätig, richtig?
Richtig. Wenn sich diese wirtschaftliche Betätigung dann tatsächlich auch aus einer abhängigen Gesellschaft ableitet, also einer wirtschaftlichen Tätigkeit einer abhängigen Gesellschaft ableitet, und da lassen sich ja dann durchaus auch Fälle finden, wo man sagt, und die sind gar nicht so ungewöhnlich, diese Fälle, bei denen man dann sagt, naja, hier funktioniert es dann plötzlich doch nicht mehr.
Also du sagst das so leger, das ist natürlich eine krasse Einschränkung. Das ist ja ein ganz anderer Blickwinkel, ob du sagst, also irgendeine Beteiligung reicht aus, um selbst wirtschaftlich tätig zu sein, in einem Konglomerat vielleicht von Tochtergesellschaften, oder ob du sagst, naja, es muss hier die ganz konkrete abhängige Gesellschaft, also mit anderen Worten, die Gesellschaft, die an dem 6a-Vorgang beteiligt ist, die muss hier die wirtschaftliche Tätigkeit vermittelnde Gesellschaft sein. Das ist ja schon eine krasse Einschränkung.
Absolut, absolut. Und ich meine, da kann man sich jetzt ja leichte Beispiele ausdenken, wo man dann schon merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Da muss man sich einfach nur mal die A-GmbH und die B-GmbH vorstellen. Die A-GmbH ist an der B-GmbH beteiligt und die A-GmbH möchte die Beteiligung an der B-GmbH in die C-GmbH einbringen. Also einfach nur einmal eine Gesellschaft dazwischen schalten. Die B-GmbH ist operativ tätig, die C-GmbH ist nicht operativ tätig und jetzt wird diese Beteiligung an der B-GmbH bewegt. Und da würden wir sagen, naja, wenn die A-GmbH nicht selbstwirtschaftlich tätig ist, dann müsste sie sich aus einer am Umwandlungsvorgang beteiligten Gesellschaft ihre operative Tätigkeit ableiten. Wenn wir aber sagen, die C-GmbH ist auch nicht operativ tätig, dann hätten wir keine am Umwandlungsvorgang beteiligte operative Gesellschaft. Und dann wären wir nach der Auffassung der Finanzverwaltung aus dem Anwendungsbereich des 6a raus, weil wir kein herrschendes Unternehmen haben.
Aber was ist denn, wenn die C-GmbH selber operativ tätig ist? Also in deinem Beispiel haben wir die A Holding und dann die B Holding, die in die wir dann einbringen. Und die C, die macht in unserem Fall, die ist durch und durch operativ, ja, die produziert irgendwas. Ja. Ist das dann eine Gesellschaft, die an dem Vorgang beteiligt ist, an dem Umwandlungsvorgang? Oder würden wir sagen, naja, das ist nicht die Gesellschaft, die daran beteiligt ist, also C in unserem Beispiel, sondern es ist ja nur die Beteiligung, die wir hier bewegen. Ja?
Also du, Jens, du sprichst den Fall an, dass wir hier einen Einbringungsgegenstand haben, der eigentlich operativ mal maximal aufgeladen ist, wo die ganzen Grundstücke drin sind, die am Markt tätig ist. Und diese Gesellschaft bringt man jetzt ein in eine leere Holding und kommt zu dem Schluss, jetzt nach der Diktion des BMF, dass das trotzdem kein 6a-Vorgang ist, weil eben für die Zwecke des 6a der Einbringungsgegenstand als solcher eben nicht beteiligt ist.
Genau.
Sondern ja nur, es sind ja nur die Gesellschaften, die bei einer Einbringung die einbringende und die aufnehmende Gesellschaft, ja, nicht das Einbringungsobjekt gewissermaßen.
Ja. Absolut. Ja, womit ja im Grunde das Bild, das ich gebracht habe am Anfang, so dieses Durchfärben, das stimmt ja dann nicht, ja. Also man sozusagen die operative Tochter, selbst wenn sie abhängig ist, die färbt eben nicht alle Gesellschaften durch bis nach oben in der Kette, sondern eben nicht, wenn ich nur die Beteiligung bewege. Ja?
Ist doch verrückt. Also dass die Zwischenschaltung einer Holdinggesellschaft durch einen Einbringungsvorgang von einem maximal operativen Unternehmen und meinetwegen einer Holdinggesellschaft, die oben drüber hängt, die eigentlich gar keine anderen großen Beteiligungen hat als diesen operativen Strang unter ihr und eben dann die neue Zwischenholding, in die das eingebracht wird, dass das kein herrschendes Unternehmen sein soll.
Ja, es passt ein bisschen in das dazu, dass die Finanzverwaltung sagt, nicht wirtschaftlich tätige Gesellschaften sind zum Beispiel Vorratsgesellschaften und reine Holdinggesellschaften.
Ja, die Frage ist, was reine Holdinggesellschaften sind, Michael. Das wäre sozusagen sofort meine Frage.
Also, ja.
Was Holding ist, das heißt Wohl, aber was ist die reine?
Genau. Was ist die reine Holding? Also, wenn man sich mal ein bisschen im Steuerrecht umguckt, dann findet man reine Holdinggesellschaften nicht, also zumindest keine Definition diesbezüglich. Und da ist es dann wieder naheliegend, dass man mal ins Umsatzsteuergesetz guckt, wo ja viel mit Holdings, die Holdings sehr relevant sind, und da findet man dann die Finanzholding. Die Finanzholding stand im Erlass in 2012 auch noch so drin, und da wurde gesagt, naja, eine Finanzholding kann nicht herrschendes Unternehmen sein, war auch klar, weil herrschendes Unternehmen ein Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes sein musste. Da war dann auch klar, dass die Finanzholding dementsprechend kein herrschendes Unternehmen sein muss. Jetzt kann man sich hier die Frage stellen, was sind denn reine Holdinggesellschaften? Sind das solche Gesellschaften, die wiederum nur Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten und verwalten? Wenn das die Antwort wäre, dann ist das aber wiederum die Definition der Finanzholding im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Dann wäre das hier der Versuch, vermutlich doch wieder irgendwie am Unternehmerbegriff im Sinne des Umsatzsteuergesetzes festzuhalten.
Und aber das, muss man nicht differenzieren, Michael? Muss man nicht vielleicht, also ich sehe den Punkt.
Ja, klar.
Muss man nicht vielleicht sagen, was ist denn, wenn ich eine Holding habe, die, auch wenn die nur die Dinge hält, reinhalten und verwalten, aber eben nur abhängige Gesellschaften hält und verwaltet, also nur 100% Beteiligung hält und verwaltet und nicht strategischen Einfluss nimmt. Was ist denn mit mit so einer Holding. Da hätte ich doch gedacht, naja, nach dem, was man hier so gelesen hat, dass man eben als Herrschaftsunternehmen auch über eine abhängige Gesellschaft am Markt teilnehmen kann, dass das dann wieder hilft.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und ich würde dem auch ohne dieses Schreiben komplett beipflichten und sagen, das würde genügen. Insofern passt dieser Satz hier in dem Erlass nicht ganz in das Konzept, das die Finanzverwaltung da zu verfolgen scheint. Also es ergibt absolut, es ist ein absoluter Bruch in der Logik.
Das ist schon ein Bruch, wenn man auf der einen Seite eben da diese recht weitreichende BFH-Rechtsprechung vor Augen hat und dann eigentlich den Nachvollzug dessen im BMF-Erlass jetzt hier. Und dann liest man aber auf der anderen Seite die Einschränkung, dass eben nicht wirtschaftlich tätige Gesellschaften reine Holdinggesellschaften sind. Wo soll das herkommen? Das kann ja nur ein Begriff sein, der aus dem Umsatzsteuerrecht irgendwo entlehnt ist. Und gerade das wollte man ja nun vermeiden. Ja, ich meine, du hast...
Ihr seid zu negativ. Ich finde, ihr seid zu negativ. Ich sehe den Punkt, aber wahrscheinlich hat das BMF das hier so nicht gemeint. Ja, ich meine, natürlich passt, ich meine, und jetzt sind wir in der Phase, wahrscheinlich die meisten Hörer dann die Augen zumachen, aber das ist sozusagen dieser eine Satz, hierfür ist erforderlich, dass mindestens einer, wo man unsere beteiligte abhängige Gesellschaft am Markt wirtschaftlich tätig ist. Der passt natürlich nicht zu dem, nicht wirtschaftlich tätig ist, sozusagen die reine Holding. Ja. Und vielleicht meinen die wirklich, weil sie sagen ja zum Beispiel Vorratsgesellschaften und reine Holdinggesellschaften, vielleicht meinen sie wirklich, also wenn man auch mit Blick auf den Begriff Vorratsgesellschaft, das ist ja was total tot ist. Ja, und dann ist es kein Unternehmer. Und dann sagt man, eine reine Holding ist tatsächlich dann vielleicht wirklich nur so eine Gesellschaft, die wirklich Portfoliobeteiligung hält. Und eine Holding, die auch mal mindestens eine abhängige Gesellschaft hält, die sozusagen aktiv ist. Das ist dann eben keine reine Holding, sondern eine unreine, weil nämlich gemischt tätige Holding. Ne?
Ja. Wahrscheinlich muss man es auch einfach so verstehen. Ansonsten wäre ja hier letztlich der Umsetzung der BFH-Rechtsprechung, die ja offensichtlich auch gewollt ist mit diesem Schreiben, das steht ja auch vorne drin, wäre in einem ganz grundlegenden Teil eigentlich der Boden entzogen.
Ja. Ja.
Das ist ja auch schade eigentlich, dass hier letztlich jetzt doch wieder so eine Rechtsunsicherheit eingekehrt ist an einem der zentralen Punkte, wo man eigentlich dachte, oh, wir haben das EuGH-Verfahren abgewartet, wir haben uns schon nach dem Vorlagebeschluss gefreut und dann haben wir uns gefreut, dass plötzlich alle Urteile auf einmal ergangen sind. So. Und jetzt fehlt wirklich nur noch das BMF-Schreiben und plötzlich lesen wir wieder irgendwas von Holding. Also ich glaube, nur wenn man das so einschränkend liest, wie du das gerade interpretiert hast, dann passt das auch ins Gesamtkonzept hier.
Ja, genau. Aber man sollte halt vorsichtig sein an der Stelle. Ja. Also der Hinweis muss gestattet sein.
Ja gut, dann warten wir auf das nächste Verfahren.
Wir werden uns definitiv zu 6a zurückmelden, sobald es Neuigkeiten gibt. Aber das war doch dann tatsächlich jetzt kurz und einigermaßen knackig, wenn schon diese 20 Minuten zum Einschlafen gereicht haben, umso schöner.
Ja, es waren 24. Also in diesem Sinne.
Lieber Michael.
Vielen Dank, Michael, an dich und an dich, ja. Götz.
Danke. War schön von euch zu hören.